Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Als ich mit dem Journalismus angefangen hatte und irgendwie ganz unsicher war, wie man da überhaupt reinkommt oder was man überhaupt machen soll, da war für mich klar, ich muss auf jeden Fall irgendwie ein Volo machen. Und dann habe ich angefangen, journalistisch zu arbeiten und habe gemerkt, okay, man kann sich irgendwie auch selber hocharbeiten. Und da habe ich echt kurz überlegt, eigentlich, das klappt gerade irgendwie alles voll gut, kann ich auch so weitermachen und brauchen Volo eigentlich nicht mehr. Ja, aber dann ist halt so ein bisschen die Frage, wohin will man und was will man machen?
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für Journalistinnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, sind wir uns ganz sicher, dass wir wirklich ein Volo brauchen?
Die heutige Folge Druckausgleich wird nicht wirklich gesponsert, aber wir haben dafür ein wunderbares Angebot. 3 Monate kostenlos das Magazin Journalist für euch. Das Ganze ohne Vertragslaufzeit, we promise. Ihr könnt einfach 3 Monate kostenlos das Magazin Journalist beziehen für euch, geschenkt von uns. Und ihr müsst nichts mehr dafür machen, außer eine Mail zu schreiben an abo@journalist.de und in den Betreff einmal Druckausgleich reinzuschreiben. Dann Name und Lieferanschrift mit rein und dann passiert der Rest ganz von alleine und automatisch. Wir können es sehr empfehlen. Do it, es kostet nichts. Es macht eine Menge Spaß beim Lesen. Bringt euch weiter. Viel Spaß damit. Hallo Ann-Kathrin, es ist Sonntag, der 23. April, 12.13 Uhr, eine Woche vor Veröffentlichung der Folge. Wir sind super in Time, es ist kacke, dass es Sonntag ist, die Sonne scheint draußen und wir nehmen Podcast auf, aber das ist okay, weil wir sind Hustler. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, dass ich theoretisch super erholt gewesen bin, weil ich im Urlaub war.
Stimmt,
und,
ja.
Um ehrlich zu sein, bin ich's auch noch? Ich verstehe jetzt inzwischen absolut, weshalb man zusammenhängenden Urlaub nehmen sollte. Also weshalb nicht nur 5 Tage ausreichen, sondern weshalb das länger und mehr zusammenhängt und das auch ohne das Arbeitshandy zu benutzen wirklich empfehlenswert ist.
Moment, du warst doch aber trotzdem wieder nur 9 Tage im Urlaub.
Ja, aber dann war da noch Ostern und das war irgendwie auch noch wie so eine Art Pause. Da muss ich auch nicht wirklich was machen. Ich meine, du hast selbst gemerkt, wie lange ich mein Handy aus hatte. Ich hatte dann zwar auch wiederum Angst, das wieder anzumachen. Das war auf jeden Fall auch noch so eine Sache. Ja, aber prinzipiell, der Frühling ist da. Eigentlich ist gerade alles gar nicht so schlecht. Aber ja, wir haben trotzdem was, worüber wir uns mal wieder beschweren können, oder?
Ja, absolut. Wir haben 2 Leute geschrieben in derselben Woche, unabhängig voneinander. Und beide hatten Fragen zum Thema Volo. Und ich war erstmal perplex, weil mit Volos habe ich persönlich gar nichts am Hut. Kenne ich nicht, habe ich nie gemacht. Und ich dachte auch immer, dass es so eine optionale Sache ist. Ne? Ja. Also ich dachte, da bin ich immer sehr naiv rangegangen.
Kannst du gerne machen, kannst du aber auch lassen.
Ja, genau. Ich möchte gerne die eine Nachricht kurz vorlesen. Mhm. Und die kam von Lisa. Wir hören Lisa gleich auch nochmal. Lisa hat mir geschrieben, hey Luca, ich hatte deinen Kommentar unter einem Post gesehen, dass du gerne Fragen zum Berufseinstieg beantwortest. Ich bin zwar selber jetzt schon 2 Jahre als Journalistin am Arbeiten, aber hätte trotzdem ein paar Fragen, wie du es ohne Volo zum Host und Producer geschafft hast, wäre das okay? Und da wurde ich echt stutzig, weil für mich war das immer völlig selbstverständlich, dass ich das geschafft habe, und ich habe aber gemerkt, das ist echt nicht selbstverständlich. Und für die meisten halt doch auch irgendwie ohne Volo zum Beispiel gar nicht möglich. Lisa hat mir trotzdem eine Sprachaufnahme geschickt, in der sie ihr ganz konkretes Problem mit dieser Frage Volo ja oder nein nochmal erläutert hat.
Nach meinem Studium habe ich mich auf verschiedene Volos beworben und habe leider keins bekommen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Person daten möchte. Die andere Person muss ja auch dabei sein. Und bei mir war das eben mit den Volos nicht der Fall. Tatsächlich haben mir seitdem, und das sind jetzt 2 Jahre später, sehr, sehr viele Leute geraten, trotzdem noch ein Volo zu machen und mich auch weiterhin auf Volos zu bewerben. Und das schafft bei mir ein gewisses Unbehagen, weil ich mir denken würde, dass ich mir schon in meinen fast 3 Jahren Berufserfahrung mittlerweile sehr, sehr viele Kompetenzen angeeignet habe und dass es nicht nur an einem Volo liegen sollte, ob ich ja auch andere Jobs bekomme oder nicht.
Und das ist genau der Punkt, was ich mir ausstelle, die Frage, die ich mir ausstelle. Ich muss doch kein Volo mehr machen, weil ich arbeite doch jetzt schon so lange in dieser Branche. warum soll ich das tun? Gleichzeitig, und das werden wir später auch hören, sind die meisten VolontärInnen so roundabout 30 Jahre alt, vielleicht auch 33 Jahre alt, sind auch schon ewig lang im Job und vielleicht auch schon super etabliert und machen das trotzdem noch. Und das löst bei mir echt schon hart Imposter-Gefühle aus. Weil ich mir denke, ich mache hier eigentlich den ganzen Kram die ganze Zeit, ohne eigentlich dafür wirklich ausgebildet zu sein, weil ich habe ja gar kein Volo.
Und damit sind wir ja bei der Kernfrage der Folge. Braucht man im Jahr 2023, braucht man noch ein Volo? Und wie lässt sich diese Antwort, weil diese Antwort lässt sich nicht universell, nicht mal für dich und mich an dieser Stelle synchron finden, aber wie kommen wir zu einer Antwort als individuelle Person, als junge Journalistin, als Studienabbrecher, Abschließer, whatever, als Menschen, die verschiedene Ziele im Journalismus haben? Ja, es gibt da draußen irgendwelche absolut starren Konzepte und Wegweiser, PDFs und so weiter. Und das ist schön, dass es diese Orientierung gibt. Aber wie komplex diese Frage ist und von wie vielen Faktoren sie beeinflusst wird, das wollen wir heute so ein bisschen herausfinden. Und mein erster Gedanke bei dem, was Lisa gerade berichtet hat, war direkt, ja, also irgendwie hat es mir total leid getan, das zu hören, weil es ja eine unfassbare Drucksituation ist, sich jedes Jahr auf mehrere Stellen zu bewerben. Das kann ja aus 1000 Millionen Gründen nicht klappen bei den jeweiligen Stellen, nicht passen, so wie sie gesagt hat, das muss ja matchen. Aber sich diesem Gefühl mehrere Jahre hintereinander und immer in diesen Frühlingsbewerbungsphasen sozusagen auseinanderzusetzen, das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm vor. Ich habe das eine Saison sozusagen mitgemacht. Das ist ja immer so im Frühling, wenn dann die Prozesse da anlaufen, wenn auch die Journo-Schulen da ihre Bewerbungsprozesse starten. Und boah, ich fand es schon in dem einen Jahr bei mir stressig und ich habe genau 2 Bewerbungen rausgeschickt. Einmal für eine Journalismus-Schule und einmal für ein Volontariat. Beides hat nicht geklappt, aber...
Genau. Das wollte ich übrigens gerade auch nochmal ansprechen. Genau, du hast ja auch kein Volo oder, wie es so schön heißt, eine vergleichbare journalistische Ausbildung, oder? Also das wäre ja quasi eine Journalismus-Schule.
Richtig.
Und du arbeitest ja trotzdem bei einer Rundfunkanstalt, beim SWR.
Das ist korrekt. Und
wie hast du das denn geschafft, Ann-Kathrin? Wie war das möglich?
Das klingt jetzt wie, also es tut mir wirklich leid an alle da draußen, ich gebe jetzt die langweiligste Antwort der Welt. Cool. Ich habe mich beworben. Ich habe mich beworben auf Stellen, die öffentlich ausgeschrieben waren. Ich habe mich 3-mal für 3 verschiedene Sachen beworben. Ich habe das erste nicht bekommen, ich habe das zweite nicht bekommen. Das dritte, da wollte ich mich schon gar nicht mehr bewerben, weil es eigentlich auch oft, zumindest auf dem Papier, nicht das hundertprozentig war, was ich machen wollte. Zum Glück hat sich der Job dann, also Spoiler, den Job hatte ich dann bekommen und der hat sich dann noch sehr, sehr fix weiterentwickelt, aber trotzdem. Ich war nach den ersten beiden Runden so frustriert, ich war nach den ersten beiden Bewerbungen so frustriert, dass ich eigentlich gesagt habe zu meinem Kumpel damals, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, ich war so, boah, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Nerv mehr, ich finde es richtig peinlich, mich 3-mal zu bewerben. Und dann hat er mich aber so ein bisschen gepusht und ich habe diese letzte Bewerbung dann abgeschickt und bei der hat es dann zum Glück tatsächlich auch geklappt. Aber es gibt interne Richtlinien bei mindestens 2 Landesrundfunkanstalten, die eine interne Personalgrenze, nach wie vielen Jahren du jeweils, das sind unterschiedliche Jahresgrenzen bei beiden Rundfunkanstalten, nach wie vielen Jahren du ein Volo oder eine vergleichbare Ausbildung gemacht haben musst, um noch weiterhin dort beschäftigt zu sein, um über eine gewisse Hürde zu kommen. Deswegen, das ist jetzt erstmal kein Thema für mich, das Volo eigentlich, weil ich mit meinem Job auch soweit happy bin und es genug Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt und es auch innerhalb des SWRs dann noch verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber selbst wenn du es geschafft hast, als junge Person, als Redakteurin zu arbeiten in einer Landesrundfunkanstalt, ist damit das Thema noch nicht unbedingt hundertprozentig vom Tisch.
Ich habe ja gerade schon gesagt, bei mir löst dieses Thema irgendwie so Imposter-Syndrom-Gefühle, weil ich immer denke, eigentlich habe ich ja gar keine journalistische Ausbildung, blablabla. Und ich bin ehrlich, da helfen auch nicht diese Geschichten wie die von Samira L. Hatab Samira, nisch gegen dich, du machst alles richtig. Aber bei mir löst das ganz schön viel Druck aus, denn Samira ist schon bekannter, würde ich sagen.
Auf jeden
Fall. Die hat einen Plan von Journalismus, die ist schon sehr erfolgreich, unter anderem als Hostin von Klimaneutral, daher kennt man sie vielleicht. Samira ist da jetzt nicht mehr, denn Samira hat angekündigt, ein Volo zu machen beim WDR, wo sie aber die ganze Zeit auch schon angedockt war. durch klimaneutral, was intern beim WDR produziert wurde. Und ich war erstmal so, warum? Warum, Samira?
Das ging
warum,
mir ganz genauso.
Warum musst du das machen? Voll, oder? Du brauchst das nicht mehr. Und sie hat mir aber geantwortet, sie hat mir das sehr gut erklärt, warum sie ein Volo machen will. Und sie hat mir gleichzeitig in meiner eigenen Volo-FOMO mich auch ein bisschen beruhigen können.
Meine Gedanke dahinter, und ich habe es mir natürlich auch sehr lange überlegt, ob ich das Volontariat dann beim WDR tatsächlich noch mache, weil ich bin jetzt festangestellt, ich bin keine freie Journalistin mehr. Das heißt, ich kann einfach auch nicht mehr alles machen, worauf ich Bock habe oder irgendwelche Sachen moderieren. Das geht jetzt nicht mehr so einfach, deshalb habe ich mir das ganz genau überlegt. Und ich habe in den letzten Jahren halt viel zum Thema Klimajournalismus gearbeitet und habe irgendwie die Medienlandschaft kennengelernt und sehe, was Medien machen, wie sie über Klima berichten. Und ich habe halt voll Bock in der ARD und ganz konkret beim WDR, weil es halt ein sehr großer Sender ist, auch in der ARD, irgendwie diesen Klimajournalismus nochmal anders anzuschieben. Also wirklich strukturell dran zu arbeiten, wie können wir besser über Klimapolitik berichten? Gibt es da vielleicht neue Schnittstellen, die man aufmachen kann? Also ich denke da wirklich groß. Ich habe da voll Bock drauf, in die Strukturen reinzugehen. Und deshalb ist das für mich halt total schlau, das Haus kennenzulernen. Also als ich mit dem Journalismus angefangen hatte und irgendwie ganz unsicher war, wie man da überhaupt reinkommt oder was man überhaupt machen soll, da war für mich klar, ich muss auf jeden Fall irgendwie ein Volo machen. Und dann habe ich angefangen, journalistisch zu arbeiten und habe gemerkt, okay, durch Praktika kriegt man freie Mitarbeiten. Man kann sich irgendwie auch selber hocharbeiten. Und da habe ich echt kurz überlegt, eigentlich, das klappt gerade irgendwie alles voll gut, kann ich auch so weitermachen und brauche ein Volo eigentlich nicht mehr. Ja, aber dann ist halt so ein bisschen die Frage, wohin will man und was will man machen und in welchem Medium möchte man das machen? Und ich war schon immer ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe es geliebt zu schauen, ich habe es geliebt, dort zu arbeiten. Und wenn man da in bestimmte Positionen möchte, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es der safere und einfache Weg, in dem Haus nochmal ein Volontariat zu machen. Also natürlich kann man sich auch hocharbeiten, hätte ich auch machen können. Aber ich glaube, wenn man das Haus richtig kennenlernen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da 2 Jahre rumzuspringen, die Leute kennenzulernen und sich irgendwie Networking aufzubauen.
Nochmal ganz kurz den Schritt zurück. Wie bist du denn überhaupt ohne Volo, ne, damals ja noch, zu klimaneutral gekommen? Wie ist denn das passiert? Weil da könnte man jetzt ja auch sagen, ne, okay, krass, das hat die ohne Volo, das ist beim WDR sogar direkt, das ist ja sogar in-house produziert, ist ja nicht mal bei einer Produktionsfirma, ne, irgendwie extern. Wie kamst du dann da rein?
Ja, und das ist halt, also das A und O, und ich sag's immer wieder, wenn ich mit jungen Journalistinnen spreche, beziehungsweise mit Leuten, die noch nicht so viel Arbeitserfahrung haben, das war das Networking untereinander. Also meine Kollegin Jule, mit der ich ganz eng zusammenarbeite, die habe ich bei einer anderen Gelegenheit bei der Jugendpresse kennengelernt damals. Und die hat in der Landespolitik gearbeitet. Und als dann diese Hoststelle frei wurde, hat sie mich gefragt, ey Samira, ich sehe dich da voll, hast du nicht Bock, das zu machen? Hast du nicht Bock, da zu bewerben? Ich würde dich mal vorschlagen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich die Stelle bekommen. Also was ich dann auch immer noch sage, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, halt vor allen Dingen nicht das Networking so zu, keine Ahnung, der Moderatorin von, ich arbeite gerade viel beim WDR, von der Aktuellen Stunde, weil die es schon geschafft hat und die ganz oben ist, sondern es macht halt auch voll Sinn, sich untereinander irgendwie zu connecten, weil das sind die Leute, die dann vielleicht irgendwann mal in den Redaktionen sitzen und dann kann man sich halt gegenseitig hochheben. Also man weiß ja gar nicht, wo die Leute, die halt rechts oder links in so einem popeligen Seminar neben dir sitzen, weiß ja gar nicht, wo die landen am Ende. Und sich mit denen auszutauschen und eklig nach Instagram-Handles zu fragen und zu sagen, lass mal einen Kaffee trinken, macht am Ende ganz schön viel Sinn.
Immer schön eklig nach Instagram-Handles fragen oder Leuten wie mir bei LinkedIn folgen. Super Sache.
Ich finde, sie hat schon einen ganz wichtigen Motivator angesprochen, um Volo zu machen. Das kann ich persönlich auch aufgrund meiner eigenen Situation sehr, sehr gut nachvollziehen, ein Haus kennenzulernen. Das ist jetzt bei ihr ein öffentlich-rechtliches Haus. Das ist bei ihr eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Aber prinzipiell, also auch bei privatwirtschaftlichen Medienhäusern, die Strukturen kennenzulernen, die Abläufe und so weiter, um einfach ein bisschen mehr in diese Blackbox, die man ja auch durchaus kritisieren kann, Stichwort Bürokratie, Wasserkopf etc., aber zu wissen, wo was anfängt, wo was hingeht und wer vielleicht die entscheidenden Personen sind, um mit denen mal irgendwie 6 Wochen bei einer Station zu verbringen, kann ich 100% nachvollziehen.
Sie hat halt einfach ein ganz konkretes Ziel, ja, sie möchte dieses Ziel verfolgen und sieht es dann für sich als logischen und konsequenten Schritt, sich in diese Strukturen dieses Hauses hineinzugraben. Mir ist umgedreht auch dazu gerade noch eingefallen, dass für mich zum Beispiel aber auch der Kontakt zu Leuten, die ein Volo gemacht haben, während ich selber gar keins gemacht habe, total hilfreich ist. Also weil das ist ja auch wiederum ein Kontakt in die Häuser und die können dann auch wieder gute Kontakte herstellen. Ich bin gerade viel auf der Suche nach Leuten, die so im Doku-Business unterwegs sind, die so in so Redaktionen arbeiten, die Doku-Pitches annehmen. Ja, und das ist auch ganz schwierig für mich, die Kontakte zu finden. Aber ich frage dann einfach die Leute, die ich irgendwie kenne, die um ein Eck in den Häusern sitzen und die können mir dann den richtigen Kontakt geben, was Gold ist.
Das heißt, du zehrst so ein bisschen davon, dass deine Bekannten ihr Volo gemacht haben, ganz ordentlich, ja. Und versuchst ja so ein bisschen das System zu umgehen. Okay, got it. Kein dummer Gedanke auf jeden Fall.
Ja, naja, ich meine, natürlich haben die Leute, die das Volo gemacht haben und in den Häusern sitzen, es immer noch leichter. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was man will. Ich, der jetzt, keine Ahnung, einfach nur irgendeinen Doku-Pitch verkaufen will, und da jetzt halt mit Arte, ZDF, ARD und Galileo von ProSieben gleichzeitig am Quatschen bin, ist es natürlich für mich viel einfacher, das tun zu können, weil ich eben nicht in einem Haus gebunden bin. Ne? Ganz klar, wenn ich beim WDR bin, könnte ich das nicht tun, offensichtlich. Hätte aber dann vielleicht beim WDR selber viel bessere Chancen, den Pitch unterzukriegen. Das kann sein.
Es hört ja nicht beim Pitch auf. Das hat Samira ja auch schon anklingen lassen. Es geht ja auch darum, Karriere zu machen. Nicht aus dem Standpunkt heraus, boah, geil, ich will Karriere machen, maximales Gehalt, dies, das, Ananas, sondern aus dem Punkt heraus, ich bin der Überzeugung, dass bestimmte Sachen wichtig sind. Ich bin der Überzeugung vielleicht, dass ich eine gute Führungskraft werden kann. Und es ist deutlich einfacher für das Standing im Haus, aber auch wenn es um das eigene Wissen geht, um das Haus und so weiter und so fort, wenn ich dann ein Volo gemacht habe. Das ist ja eine ganz, ganz klare strategische Absicht. Was mich nur so ein bisschen beunruhigt, weil, und jetzt komme ich ins Grübeln, ich habe so eine klare Strategie nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keinen 3-, 5- oder 15-Jahresplan. Ich habe Themen, die mir wichtig sind. Ich habe Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was für mich das ultimative Ziel in diesem Job ist. Und entsprechend kann ich vielleicht auch gar nicht die Schritte gehen, welche auch immer das dann sind, um diese Ziele zu erreichen. Und da komme ich jetzt auf den Punkt, ist das vielleicht der Grund, weshalb VolontärInnen manchmal ein bisschen älter sind, weil sie sich erst diese Fragen stellen mussten und dafür ein bisschen Erfahrung und Orientierung gebraucht haben?
Oder aber, und dazu kommen wir heute auch noch, vielleicht genau deshalb im Volo machen, weil sie das eben nicht gefunden haben. Also auch dafür ist ja ein Volo da, verschiedene Stationen abzuklappern, verschiedene Redaktionen abzuklappern, online, Print, Video, Audio, alles mal zu machen, ja, in 2 Jahren. Mit Sicherheit geht es nicht bei jedem Volo, aber bei vielen Volos ist genau das ja der Inhalt, ne? Um sich dann entscheiden zu können. Samira hat auch noch mir noch was gesagt, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Sie hat nämlich auch schon festgestellt, nicht für jede Karriere im Öffentlich-Rechtlichen braucht man zwangsläufig ein Volo. Das ist nochmal für all die Menschen, die kein Volo machen wollen, aber trotzdem noch vielleicht Hoffnung im Öffentlich-Rechtlichen sehen.
Ich spitze die Ohren wollen. Jetzt auch mal ganz genau. Ich kann vielleicht noch eine Sache sagen, weil das vielleicht viele interessiert, zum Thema Korrespondenzen, weil das habe ich mich am Anfang auch, also wenn man eine Auslandskorrespondenz machen möchte, braucht man dann ein Volo. Weil das war auch so eine Idee in meinem Kopf. Ich habe total Lust, irgendwann mal im Ausland zu arbeiten. Und dann dachte ich so, okay, brauche ich auf jeden Fall ein Volo. Und habe eine Hospitanz im ARD-Studio in Brüssel gemacht. Das ist auch von quasi federführend ist der WDR für dieses Studio verantwortlich. Und habe dann damals die Korrespondentin, die da gearbeitet hat, die mittlerweile Studioleiterin in Washington ist, gefragt, ey, was glaubst du denn, muss ich jetzt nochmal ein Volo machen, um überhaupt eine Chance zu haben, auf diese endlosen Listen zu kommen von Leuten, die irgendwann mal ins Ausland gehen dürfen. Und sie hat mir tatsächlich gesagt, ey Samira, du hast schon so viel gemacht, du kannst dich auch so hocharbeiten. Also es ist auf jeden Fall kein Muss. Ich glaube trotzdem persönlich, dass es nicht dumm ist, wenn man im Haus arbeitet, das Haus kennt und dann vielleicht in ein Studio möchte, was federführend von dem Haus betrieben wird. Aber muss man halt auch nicht.
Ann-Kathrin, ich habe noch ein anderes Interview geführt, um noch ein paar mehr Insights zu diesem Thema Volo zu bekommen, ja, in diese Blackbox, die das für mich häufig ist. Ich habe gesprochen mit Julia Haug und Julia Haug ist Ausbildungsredakteurin unter anderem bei der Mainpost. Das ist übrigens sehr schön, weil es ist meine Heimatzeitung, ja, damit bin ich aufgewachsen, Würzburg Represent und Dormit. Da steht eigentlich dort so mit zusammen. Dormit. Julia Haug ist als Ausbildungsredakteurin eben auch für VolontärInnen verantwortlich. Und sie habe ich unter anderem gefragt, wer aus ihrer Sicht ein Volo machen sollte und wer vielleicht auch nicht. Und außerdem hat sie mir mal für Leute wie mich, für die das so ein riesen Blackbox-Ding ist, mal erklärt, was in so einem Volo überhaupt passiert. Was passiert denn bitte in einem Volo?
In einem Volo, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es ganz viele verschiedene Volontariate gibt. Also da müsstest du wahrscheinlich mit 1000 verschiedenen Volos in ganz Deutschland sprechen. Ganz oft, und das halte ich auch für wichtig, ist ein Volontariat in ganz viele verschiedene Ausbildungsstationen aufgebaut. Also ich finde es nicht so gut, wenn man zu lange nur in einer Redaktion oder in einer Ausbildungsstation bleibt, weil so ein Volontariat lebt davon, dass man Verschiedenes kennenlernt, so verschiedene Aufgaben, verschiedene Kolleginnen und Kollegen. Außerdem, das macht auch ein gutes Volontariat aus, ganz viel Weiterbildungsinput, also nicht nur arbeiten sozusagen, sondern Blog-Seminare sind bei uns auf jeden Fall insgesamt 8 Wochen Inhalt, wo man handwerkliche Grundlagen, Recherche, Interviewführung, SEO, Podcasting, solche Sachen sind bei uns einfach in diesem Grundlagen-Blog mit drin. Und zusätzlich haben wir monatliche Seminare. Das kann sich auch mal um journalistisches Handwerk drehen, aber auch um inhaltliche Themen, zum Beispiel ein Volotag Polizei, weil wir zumindest im Lokaljournalismus sehr häufig mit Polizeimeldungen auch zu tun haben.
Ich nehme da auf jeden Fall schon mal wahr, Volo ist kein standardisiertes Konzept, wie das zum Beispiel natürlich die Schulausbildung ist oder auch ein Studium, das ja ganz bestimmt die Kriterien erfüllen muss per Definition, um dann zum Beispiel ein Hochschulstudium zu sein. Sowas gibt es ja bei einem Volo gar nicht, oder? Es ist ja ein komplett freier Begriff. Jeder darf sich Volo schimpfen.
Also es gibt klare Empfehlungen durch die Gewerkschaften, also in diesen Commitments sozusagen zwischen Verlag und Gewerkschaften gibt es schon empfohlene Richtlinien für ein Volontariat, dass zum Beispiel auch eine Ausbildungsredakteurin oder ein Redakteur vorhanden ist. Das gehört auch zu so einem qualitativen Kriterium, das in diesen Richtlinien steht. Aber es ist kein geschützter Begriff, so wie auch Journalist kein geschützter Begriff ist.
Und da fängt meiner Meinung nach schon ein riesiges Problem an. Volos sind sowieso für viele Menschen im Journalismus finanziell faktisch Rückschritte, muss man einfach so sagen. Wenn du da irgendwie schon Vollzeit davor gearbeitet hast oder Teilzeitanstellung oder sonst irgendwas, bei Tageszeitung liegt die Tarifbezahlung für Volos laut dem DJU bei brutto 2159 Euro, wobei die da keine Jahresangabe dazu geschrieben haben, also von wann diese Zahl ist. Beim Öffentlich-Rechtlichen ist das Niedrigste, was man bei der Electronic Media School vom RBB bekommt, 1400 Euro und geht hoch bis zum Ende eines Volos beim BR bis zu 2252 Euro. Kann man sich jetzt ausrechnen, was da dann netto rauskommt. Auf jeden Fall ist das Fazit, dass es meistens kaum über dem Mindestlohn ist, zumindest am Anfang, dass man häufig auch einfach wirklich nur mit dem Mindestlohn bezahlt wird, der natürlich netterweise gestiegen ist in den letzten Jahren. Wir wissen aber alle, wenn du dann in München, Berlin, Frankfurt und Co. wohnst, dann ist es auch gar nicht mal so viel. Und da reden wir noch gar nicht über dieses Sammelsurium von unkontrollierten Volontariaten oder sogenannten Volontariaten, die es da in Produktionsfirmen gibt. Also ich meine, darüber weißt du am Ende mehr als ich. Da kannst du dich wahrscheinlich noch mehr darüber aufregen als ich. Aber ich habe schon von so vielen Menschen gehört, die ein Praktikum in einer Produktionsfirma gemacht haben, dann ein Volo dort angeboten bekommen haben und dann am Ende zwar irgendwie 2 Jahre offiziell als VolontärInnen dort arbeiten, manchmal auch gar nicht so schlecht verdienen, also es variiert zumindest stark, aber am Ende weißt du gar nicht, was dort beigebracht wurde.
Und das macht natürlich jetzt die Frage, ob zu einem Volo ja oder nein, natürlich auch nicht leichter, aber auch keine Angst, auch da kann Julia noch ein bisschen drüber aufklären. Ich habe vorhin, als du kurz erklärt hast, was in so einem Volo passiert mit den verschiedenen Stationen und so weiter und dann natürlich auch den Seminaren, habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt so ranken müsste, was so die Benefits davon ja. sind, und da gleich die Frage an dich, aber quasi würde ich erstmal kurz reinwerfen, was im ersten Moment bei mir auf Platz 1 stehen würde, und das wären wahrscheinlich die geilen Connections in den Häusern. Mhm. Was würde bei dir auf Platz 1 stehen?
Also ich würde wirklich die geballte Wissenspower als Hauptbenefit eigentlich sehen. Und auf Platz 2 würde ich, wie du auch sagst, den Schritt in die Tür sozusagen sehen, in eine Festanstellung. Mhm. Weil das ist tatsächlich so, dass es einfacher ist über ein Volontariat in einen Verlag. Ich kann jetzt immer nur für die Verlagsbranche oder regionale Medienhäuser sprechen, reinzukommen, ja. als wenn man jetzt von extern mit einer Initiativbewerbung kommt und sagt, ich biete das und das, habt ihr eine RedakteurInnenstelle für mich?
Auch da direkt anschließend die Frage, weil du gerade schon die Journalismus-Schulen speziell angesprochen hast. Ich denke vor allem auch an die Menschen, die, an die jungen KollegInnen, die jetzt zum Beispiel im Bachelor irgendwas Klassisches, weiß ich nicht, Germanistik oder BWL oder vielleicht sogar irgendwas wie Sport studiert haben und dann im Master einen ganz klassischen Journalismus-Master gemacht haben, den du ja auch an der Uni einfach so machen kannst, auch an der staatlichen. Würdest du sagen, auch trotzdem, die für die ist trotzdem auch ein Volo total sinnvoll, weil sie da nochmal mehr geboten bekommen? Oder ist es dann eher so, dass die eigentlich schon alles wissen, was es zu wissen gibt und diese geballte Wissenspower gar nicht mehr brauchen?
Also du sagst klassischen Journalismus-Master. Da würde ich Fragezeichen dahinter setzen, weil es gibt unheimlich viele Studiengänge, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Also ich kenne zum Beispiel einen Fachhochschul-Master-Studiengang, der sehr viel Praxisanteil hat, weil er bei uns hier in Würzburg sitzt. Ich selbst habe Diplom-Journalistik studiert und Journalistik hat auch ungefähr ein Drittel handwerklich-journalistischen Praxisanteil. Und diese Studiengänge haben auch in ihrem Selbstverständnis drinstehen, dass es äquivalent zu einem Volontariat ist. Ich würde das auch zu großen Teilen unterschreiben, also auch weil ich selbst studiert habe. Das heißt, im Volontariat hat sich inhaltlich recht viel gedoppelt. Ich habe also Dinge nochmal gehört. Allerdings war es dann schon nochmal ein Unterschied, wirklich in Real-Life Ausbildung zu machen. Also wirklich Deadlines in nicht nur einmalig in der Übung zu haben, in einer Journalismusübung im Studium, sondern das jeden Tag zu haben. Manche Studiengänge eben machen wirklich viel Praxis und auch gute Praxis mit Lehrredaktionen und so weiter. Aber da kommen halt immer irgendwelche Trainer aus der Praxis in die Lehrredaktion an die Hochschule und sagen, jetzt lasst uns mal eine Woche lang Redaktion spielen und mal ein Nachrichtenprodukt oder ein journalistisches Produkt am Ende rausbekommen. Es ist tatsächlich realitätsnah, so würde ich sagen, im Volontariat, weil es halt einfach das echte Leben ist und das echte Produkt dann entsteht. Das
ist ja die Realität. Ja, ne? Ja, klar. Glaubst du oder verspürst du so, dass aus deiner Erfahrung jetzt auch mit BewerberInnen, dass ein Volo immer noch so als berufliche Hürde angesehen wird, also dies also zu überwinden gilt?
Durch deine Anfrage habe ich das jetzt so ein bisschen gespiegelt bekommen, dass es offenbar viele gar nicht mehr so überhaupt als Voraussetzung sehen, irgendeine formale Ausbildung zu machen in dem Bereich. Ich selber nehme das eher so wahr, dass Verwirrung herrscht für Leute, wie sie überhaupt in diesen Beruf kommen. Deswegen mache ich auch ziemlich viele Infoveranstaltungen, lade Studierende ein und so und erkläre einfach, welche Wege es gibt und gar nicht nur unser Volontariat, sondern ich erkläre auch, hey, es gibt auch Journalismusschulen oder ihr könnt auch einfach durch eine freie Mitarbeit während des Studiums auch schon mal Erfahrung sammeln, weil auch für ein Volontariat ist ja nicht so, dass man von jetzt auf gleich ohne Vorerfahrung in Volontariat starten kann, ne? Das heißt, wir erwarten auch fürs Volontariat schon ein bisschen Vorerfahrung in Form von Praktika oder in Form von freier Mitarbeit. Deshalb nehme ich eben diese Verwirrung wahr und weniger jetzt Achtung, brauche ich doch gar nicht, sondern nee, ich will das lernen und sag mir wie, auf welchen Wegen kann ich das lernen. Also weil du auch sagst, ist das eine Hürde? Hürde im Sinne von, es ist schwierig, einen Volo-Platz zu bekommen, würde ich sagen, absolut nicht mehr, sondern es ist heute, ich kann sagen, dass es so im Schnitt bei uns nur noch 1:5 Bewerbungen pro Volo-Platz sind, während es früher das Zehnfache teilweise war, wenn wir so 15 bis 20 Jahre in die Vergangenheit gucken. Ne? Da war es richtig, richtig schwierig, an einen Volo-Platz zu kommen, und da musste man nochmal ungleich mehr Vorerfahrung mitbringen, teilweise lange freie Mitarbeit oder 3 bis 4 Praktika, während heute vielleicht 1 bis 2 journalistische Praktika schon absolut ausreichend sind.
Übrigens absolut, also zumindest aus meiner natürlich nicht objektiven, repräsentativen und ganz ganzheitlichen Umfrage in Deutschland ergibt sich durchaus der Eindruck, dass zum Teil extrem erfahrene Menschen schon in Volontariaten sitzen. Auch Samira wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle, genau wie ganz viele andere von meinen bekannten und befreundeten KollegInnen, die Situation haben, dass sie einfach Dinge schon weiß, entweder aus dem Studium oder aus der ganzen Praxiserfahrung, die sie schon hat, aus Praktika, die man gemacht hat, aus Pflichtpraktika, die man machen musste, aus den ersten freien Jobs etc. etc. Also ja, ich verstehe es schon, dass man sich natürlich auch die jeweiligen Häuser und Redaktionen darüber freuen, wenn die Leute schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Aber ganz ehrlich, das Volontariat ist immer noch eine Grundausbildung. Es ist wirklich in der Definition drin, es ist ein Ausbildungsverhältnis. Und das will ich jetzt gar nicht Julia unterstellen, aber ich bin mir 1000%ig sicher, und dafür gibt es immer wieder Belege, auch gerade von großen Tageszeitungen oder Wochenzeitungen in Deutschland, dass da Leute sitzen, die doppelt und dreifach studiert sind, die Ende 20, Anfang 30 sind, die vielleicht sogar schon bei genau diesem Medium als feste Freie oder ähnliches gearbeitet haben und dann trotzdem noch diese Ausbildung machen können oder sollen. Und dann frage ich mich, wo ist denn dann der Platz für die Leute, die tatsächlich gerade in den Job starten? Wie sollen die das denn hinbekommen? Wollen wir ewig und 3 Tage darauf bauen, dass sich alle Leute leisten können, irgendwie frei und unterbezahlt und von Praktikum zu Praktikumsgehalt hangelnd sich in diesen Job vorkämpfen, bis sie dann irgendwie mal das Geld zusammen haben und die Erfahrung zusammen haben, um dann mit Ende 20, Anfang 30 das Volontariat zu machen? Ist das wirklich, wie wir auch einfach Diversität, zum Beispiel was soziale Hintergründe betrifft, wie wir das fördern? Kann das im Jahr 2023 wirklich, wirklich noch sein? Das regt mich immer wieder auf. Sorry.
Ja, also einfach um das direkt mal an dich zu spiegeln, bei mir, Naivling, war das ja quasi so, dass ich mir immer gedacht habe, wieso, ich brauche ja gar kein Volo. Mhm. Und das ist eher so, ja, wenn man Bock hat, kann man das noch machen. Mhm. Und dann ist man vielleicht, also wie so ein Master noch machen, auch das kann man machen. Aber per se, um jetzt erstmal im Journalismus und in den Medien so generell zu arbeiten, benötigen tue ich das ja nicht. Dann verdiene ich halt nicht so viel Geld. Ja, mei, was soll's? So, ne, das war immer so mein Gedanke. Und in meinem Studium und so war auch quasi vielmehr so der Fokus drauf, ja, mach halt dein eigenes Ding, mach halt deinen eigenen Kram auf YouTube, die Plattformen sind ja da, probier dich da aus. Ist natürlich auch wieder gefährlich, ne, weil es gibt ganz viele Menschen, die dann ohne journalistische Fähigkeiten Journalist spielen, irgendwie auf Plattformen, extreme Reichweiten haben und da irgendwie sonst was für Mist machen. Aber ja, dann habe ich quasi darüber so angefangen, selber zu publizieren, und die Learnings kamen dann halt im professionellen Umfeld durchs Angucken, wie andere das machen und auf was da so Wert gelegt wird und geachtet wird. Ne? Und ich glaube, so geht's einfach vielen jungen Leuten einfach, dass sie das eher so für sich sehen.
Ja, so ein bisschen die Sparte sich direkt am Anfang auch aussuchen. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn man einfach mit der freiberuflichen Tätigkeit total happy ist, aber sobald es, glaube ich, um eine Festanstellung geht, gibt es dann halt auch sowas wie Tarifverpflichtungen, wo dann auch ein Betriebsrat zum Beispiel drauf guckt, dass Leute mit formaler Ausbildung oder mit Ausbildung auf jeden Fall diesen Redakteursjob machen. Wir hatten in der Vergangenheit vereinzelt auch tatsächlich Einstellungen von extern sozusagen, die keine formale Ausbildung hatten. Das waren aber absolut die Ausnahme, und die wurden dann, als sie Redakteurin, Redakteur waren, durch Blockweiterbildung sozusagen noch nachgeschult, dass man sagen kann, okay, du kriegst jetzt diese Blockseminare noch dazu, weil du bisher halt deine freiberufliche Tätigkeit von 10 Jahren, auf jeden Fall kann man sagen, du weißt schon, was du machst. Aber
ja,
ja, also da gab es einzelne Fälle.
Könntest du vielleicht ganz konkret sagen, für wen ein Volo vielleicht gar nichts ist? Also wo du sagen würdest, ey, du, Tobias, mit der und der Vorerfahrung, mit dem, was du schon gemacht hast, dat, ich würde sagen, du brauchst das nicht mehr, leg einfach los.
Niemand braucht ein Volontariat machen oder eine vergleichbare Ausbildung, eben Journalismusstudium oder Journalismusschule, wenn er wirklich in seinem Metier, in seiner Sparte total angekommen ist und sagt, ich will auch mittelfristig mich da nicht verändern und ich bin auch mit meiner freiberuflichen Tätigkeit total glücklich, habe ausreichend Puffer, kann meine Auftraggeberin bedienen und sehe auch mich mittelfristig jetzt nicht in einer Festanstellung irgendwo. Dann würde ich sagen, go for it, mach dein Ding. Wenn man allerdings sagt, okay, ich möchte irgendwo mich ein bisschen breiter aufstellen, überall auch reingehen können, auch in eine Festanstellung, dann ist so eine grundsätzliche Grundlagenausbildung echt empfehlenswert. Tobias.
Ja. Letzte Frage oder letzte Bitte vielleicht eher so. Hast du noch so einen Tipp für Leute, die ein Volo machen wollen und die der Druck dahinter vielleicht ganz schön stresst, da jetzt unbedingt möglichst schnell hinzukommen und es klappt vielleicht nicht beim ersten Mal?
Guck, dass du ein bisschen Vorerfahrung dir drauf schaffst in Form von Praktika oder dem eigenen YouTube-Kanal oder dem der freiberuflichen Tätigkeit für irgendein Medium. Und es ist wirklich nicht mehr so schwer. Also die Türen sind wirklich sperrangelweit offen bei den Häusern. Wenn man ein bisschen mobil ist und auch vielleicht Lust hat, mal in eine ländlichere Region zu gehen. So im Regionaljournalismus sind echt viele Möglichkeiten da. Und wir haben da uns weitaus schlechter in der Vergangenheit dargestellt, als es den Tatsachen entspricht, sondern wir brauchen Leute, die künftig unseren Journalismus machen.
Und dazu vielleicht noch ergänzend, ich denke, da wirst du mir nicht widersprechen, auch mit 30 ist man definitiv noch nicht zu alt, um sich für ein Volo zu bewerben. Weil ich glaube nämlich immer, dass die Leute denken, fuck, ich bin jetzt 24, ich habe jetzt gerade mein Bachelor gemacht, ich brauche jetzt sofort ein Volo. Und die paar VolontärInnen, die ich kenne, die sind alle roundabout 30. Ja.
Unsere durchschnittlichen Volos, also jetzt vor kurzem haben 3 gestartet. Die jüngste ist 29, der eine ist 31 oder 30 und die älteste ist sogar zweifache Mutter und 33 oder so.
Das fand ich gerade nochmal so, deshalb bin ich auch jetzt mit dieser Aussage rausgegangen, nochmal ganz cool und empowernd, auch für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, soll ich das jetzt machen, soll ich das jetzt noch nicht machen oder für mich selber, also wirklich, ich selber denke mir, okay, Luca, du bist dann doch erst 27, du struggles gerade noch mit der Frage, du kannst dich damit aber auch noch auseinandersetzen, du musst es nicht bis morgen entschieden haben, du kannst auch noch mit 28, 29, also oder auch noch mit 30 auch noch ein Volo machen, das ist dann auch wieder ein Privileg, keine Frage, das ist es aktuell noch, hoffentlich wird das nicht immer so bleiben, ich denke, da muss sich der Journalismus auch verändern, ja, um sich selber da noch ein bisschen den Arsch zu retten, aber dennoch, das nimmt mir Druck, ehrlich gesagt, diese Alterssache.
Dass sie das erstmal den Druck nimmt, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Was mich jetzt auch nochmal so ein bisschen aufhorchen lassen, ist, dass selbst Julia nochmal betont, individuelle Weiterentwicklung ist eine Sache. Also selbst sie als Ausbildungsredakteurin, wo man ja jetzt denken könnte, ihr gesamter Standpunkt ist einzig und allein pro Volo und bleibt da auch bei diesem Punkt. Also pro dieser relativ historisch geprägten, vielleicht sogar elitär geprägten Anstellungs-Ausbildungssituation. Selbst sie sagt, eine individuelle Weiterentwicklung ist absolut eine Option für Leute, für die das einfach besser passt. Und weil wir vorhin noch ganz kurz über meine eigene Situation geredet haben, ohne Volo in der Landesrundfunkanstalt zu arbeiten. Das ist auch durchaus für mich noch eine Option. Sowohl der SWR bietet intern Weiterbildungsformate an, zum Teil von, ich sage jetzt mal, einmaligen Schulungen bis hin wirklich zu einem Programm, das ein Volontariat für Menschen wie mich langfristig ersetzen kann, wo dann individuell geprüft wird, okay, was kann die Person schon und wo braucht sie vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Wissen und welche Stationen kann sie dafür machen. Finde ich einen super Gedanken, wenn das so klappt, ist das mega. Und es gibt ja auch immer noch das eigene Engagement, was mit reinzählt. Also auch du, Luca, zum Beispiel kannst sagen, hey, ich möchte noch besser in, I don't know, Interviews führen werden oder ähnliches. Dann gibt's ja solche Anlaufstellen wie die Reporterfabrik, die das total niedrigschwellig und online immer macht. Aber auch bei Konferenzen und so weiter und so fort. Also es gibt ja noch so, so viel. Und ich glaube, der allerwichtigste Part ist da einfach, nicht aufzuhören zu lernen und seinen eigenen Wissensstand zu hinterfragen und wirklich auch kritisch zu gucken, was passt für mich und was passt für mich nicht? Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und wenn die Schwächen sich eben so summieren und dann eben noch mit diesen Karriereschritten aufeinandertreffen oder diesen geplanten Karriereschritten, ja, am Ende ist dann vielleicht auch mit 31, 32 am Ende das Volontariat die richtige Entscheidung. Ich glaube aber, die Entscheidung sieht nicht bei ihm gleich aus. Am Ende hat sich, glaube ich, hier in der Folge für uns beide so eine riesige Checkliste aufgetan, wie man diese Entscheidung treffen kann. Es gibt da am Ende natürlich keinen perfekten Plan oder so, aber diese Faktoren, wie will ich in diesem bestimmten Medienhaus arbeiten? Was ist meine langfristige Perspektive? Wie viel Zeit ist schon in meiner Ausbildung, in mein Studium geflossen? Beherrsche ich alle journalistischen Grundlagen? Will ich mich vielleicht auf was Neues konzentrieren? Sind spezifische Weiterbildungen vielleicht auch eine Lösung? Werde ich dort das erreichen, was ich überhaupt mir vorgenommen habe in diesem speziellen Volontariat? Und am Ende, kann ich es mir überhaupt leisten? Das sind alles solche Fragen, die muss da jede Person für sich selbst beantworten. Und ich würde mir, um ehrlich zu sein, da auch einfach mehr Transparenz von denen wünschen, die vielleicht irgendwo ein Volontariat gemacht haben, ein bisschen mehr Austausch etc. Da müssen wir alle natürlich dran arbeiten, aber es würde natürlich auch einfach helfen, die Erfahrungsberichte miteinander zu teilen an der Stelle, damit wir alle an dieser Checkliste arbeiten können.
Und so einen Erfahrungsbericht haben wir gleich als absolutes Fazit von einer Person, die am Ende ihres Volus steht. Vorher möchte ich aber dich nochmal fragen, Ann-Kathrin. Ich habe es schon rausgehört, möchte ich sagen, aber ganz kurz und knackig zusammengefasst. Nach dieser Folge, nach dem, was wir jetzt auch gehört haben, könntest du dir vorstellen, ein Volo zu machen?
Dieses Volo müsste perfekt auf mich zugeschnitten sein, auf meine Berufswünsche etc., von denen ich noch gar nicht weiß, wie die unbedingt aussehen. Ich kann es mir Stand heute absolut nicht vorstellen, ein Volontariat zu machen. Ich kann mir aber vorstellen, zugeschnittene Weiterbildungen in dem Sinn zu machen. Ob die jetzt von mir zusammengestellt werden oder von meinem Arbeitgeber oder ähnliches, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber mich nochmal durch gegebenenfalls ein System, das, ich formuliere es jetzt bewusst negativ, pressen zu lassen, das nicht auf die individuellen Begebenheiten meiner Karriere, meiner Berufswünsche etc., meiner Erfahrung eingeht, kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Luca, könntest du dir vorstellen, ein Volo zu machen? Danke für die Frage, Luca.
Ich habe gedacht, du hast noch ein dramatisches Fazit oder ähnliches. Nein, okay, Luca. Mensch, ich habe heute meinen empathischen Tag. Ja, Luca, könntest du dir vorstellen, nach Beendigung oder fast Beendigung dieser Folge noch ein Volontariat zu machen?
Ich kann mir absolut vorstellen, ein Volontariat zu machen. Ich will aber aktuell kein Volontariat machen. Und das hat auch ganz spezifische Gründe. Ich habe gerade andere Ziele. Ich möchte anders arbeiten, vor allem. Ich möchte gerade mit den Leuten, die ich gut kenne, Sachen produzieren und nicht in einem öffentlich-rechtlichen Kosmos. Zum Beispiel, für mich gibt es nur diese Option, irgendwie öffentlich-rechtliches Volo. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber wo ich dann mit irgendwelchen Kameraleuten, die ich gar nicht kenne, irgendwie zusammen irgendwas drehen muss, weil es mit denen Verträgen gibt und so weiter. Das passt gerade einfach nicht bei mir rein. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es rein learningmäßig für mich total sinnvoll wäre, ein Volo zu machen, weil ich mich eben in einer Welt bewege, in der ich immer noch das Gefühl habe, eigentlich gar nichts zu suchen zu haben, weil ich keine Ausbildung habe in diesem Bereich. Und ich kann mir deshalb schon vorstellen, dass irgendwann in den nächsten Jahren der Punkt vielleicht noch kommen wird, dass ich das machen will. Vielleicht haben wir bis dahin auch meine Vorhaben, die ich jetzt gerade so habe, so gefruchtet, dass ich da einfach bleibe und das für mich richtig gut funktioniert. Ja.
Ja.
Meine Entscheidung. Und jetzt abschließend zum inhaltlichen Part noch eine längere Aufnahme von Annika Braun. Annika Braun ist aktuell noch Volontärin beim Bayerischen Rundfunk. Und Annika ist bald fertig und hat für uns jetzt schon mal Resümee gezogen und zusammengefasst, was ihr das Volo gebracht hat.
Es hat mir super viel gebracht. Und es ist aber gar nicht so viel jetzt, sagen wir mal, so rein fachlich. Also klar, man lernt trimedial, wie man arbeitet. Man lernt dafür, selbstständig zu denken. Man lernt auch mitzudenken, wie man Themen eben in mehreren Medien aufbereiten kann, worauf man achten muss. Das Volo gebracht hat mir aber vor allem persönlichkeitsentwicklungstechnisch, was ein Wort. Es geht vor allem darum, dass man weiß, okay, man hat jetzt dieses Volo, man wird hier höchstwahrscheinlich auch in dem Sender übernommen, aber dass man irgendwie so sich gefestigt hat und weiß, okay, ich bin jetzt maximal ausgebildet. Also mehr als, und das meine ich jetzt überhaupt nicht gegen irgendwelche Leute, die kein Studium haben, aber mehr als ein Studium plus dieses Volo kann ich jetzt nicht mehr tun für meinen Berufseinstieg. Und man muss auch sagen, es hat mir einfach super viele Türen geöffnet. Also ich kam davor vom Land, ich habe eine Behinderung, da hat man irgendwie nicht so ein riesen Netzwerk, wie es vielleicht andere Leute haben, die irgendwie mit nach dem Studium auf Journalistenreisen gegangen sind oder schon mit irgendwelchen Organisationen irgendwo Netzwerken waren. Und man baut sich da einfach ein Netzwerk über ganz viele verschiedene Redaktionen und Stationen auf. Es ist dann vielleicht auch gar nicht immer der Bereich, in dem man arbeiten will, aber man kennt irgendwie inzwischen zu jedem Fachgebiet oder zu jedem Bereich des Journalismus, keine Ahnung, Kultur, Sport, Nachrichten, aktuelle Hintergründe, Personen, wo du sagst, okay, mit denen würde ich arbeiten und wo du sagst, okay, mit denen kann ich mich identifizieren, da kann ich irgendwie viben und die dann selbst auch mal sagen, hey, ich habe hier irgendwie einen coolen Beitrag oder ich habe hier ein cooles Projekt am Start, magst du da mitmachen? Um nochmal konkret auf die Frage einzugehen, wer braucht vielleicht ein Volo und wer eher nicht. Ich glaube, was ich vor dem Antritt gerne gewusst hätte, wie intensiv das Ganze ist. Also wenn du eine Person bist, die gerne lieber feste Arbeitsstrukturen hat und einfach auch total ehrlich zu sich selbst sein kann und sagen kann, hey, ich brauche nicht jeden Tag was Neues und vor allem brauche ich nicht vor Weihnachten in der Woche 2 Tage Moderationsseminar, danach 2 Tage Live-Schalten-Seminar und dann auf einmal noch die Gerichtsverhandlung, in die man in aller Heftigkeit reingeschmissen wird. Dann ist es vielleicht nochmal wichtig zu überlegen, okay, bleibe ich lieber in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe oder suche mir noch eine weitere aus, aber bin halt vielleicht nicht alle 2 Wochen in völlig unterschiedlichen Seminaren. Wenn du eine Person bist, die, ich sag's jetzt mal so, vielleicht nicht die extrovertierteste Person ist und nicht die Person ist, die immer eine Gruppe um sich rum haben kann, eine feste Gruppe um sich rum haben kann, sondern lieber mit wechselnden Kollegen arbeitet oder lieber auch mal für sich arbeitet, muss man sich auch überlegen, ob dieses Volo was ist, weil ehrlicherweise haben wir halt in dem Volo immer in Teams gearbeitet. Und für jeden einzelnen Beitrag, für jeden einzelnen kleinen Artikel, kleines Stück arbeitest du in den Seminaren einfach sehr, sehr viel mit anderen Leuten zusammen, die auch andere Arbeitsweisen haben als du. Man lernt da auch super viel, aber es ist natürlich auch super anstrengend.
Ann-Kathrin, darf ich anfangen? Meine Entdeckung der Woche oder willst du anfangen? Mir ist das egal.
Du hast so höflich gefragt, du darfst gerne.
Oh, das ist lieb. Es ist für mich auf jeden Fall der Podcast Boys Club. Ich finde, er passt auch einfach unglaublich gut zu unserem Thema. Gar nicht, weil ich denke, in jedem Volo wird so massiv ausgenutzt, sexuell belästigt wird und in solchen krassen Machtstrukturen hängt. Glaube ich gar nicht. Aber einfach nur aufgrund der... Wie funktioniert offenbar so ein Medienhaus? Habe ich mich das unglaublich flasht und fasziniert, dass es das wirklich gibt und dass da so ein Wir-Gefühl entsteht und so weiter. Und ich glaube, das ist schon bei vielen Medienhäusern der Fall. Ich möchte ihn aber auch einfach nur empfehlen, weil es unglaublich krasse und gute Einblicke gibt in das System Springer und der Podcast an sich auch sehr, sehr gut gemacht ist. Ist übrigens von Jan Böhmermann produziert, wusste ich gar nicht. Der hat jetzt eine Produktionsfirma seit letztem Jahr für Podcasts. So what? Kann ich sehr empfehlen. Macht mir nicht eine Menge Spaß. Alter. Ist Anka, was ist denn
das? Das einzige, Luca, was ich da jetzt zu kritisieren hätte, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Entdeckung der Woche ist, weil dieser Podcast,
ja,
glaube ich, zumindest in der Medienbubble jeden einzelnen Tag überall geteilt wird.
Ja, naja, nee. Vielleicht geben die Leute, vielleicht wollen die, haben die Leute vielleicht gesagt, ich warte mal, bis Luca was. Nee, die Leute haben sich gedacht, ja, klar, habe ich gesehen, dass der online ist. Ich warte mal, was Luca dazu sagt. So, und jetzt habe ich hier mein absolut.
Ich fände es wirklich schön, wenn du schon diesen Ruf hättest, wenn du schon dieses Standing hättest.
Habe ich, glaube ich, doch. Okay. Ja, ich bin okay. hier, bin ich, ist so. Bitte, Anker, dein Tipp der Woche.
Mein Tipp der Woche ist, am Ende der Woche alle Ideen, alle Gedanken, alles zusammenfassen und das eigentlich schon im Laufe der Woche zu haben. Klingt erstmal sehr verwirrend. Ich habe jetzt aber mir Gedanken darüber gemacht, weil ich ja im Laufe dieses Podcasts schon sehr viele Tipps, wie ich mich selbst organisiere etc. geteilt habe. Und was sich bei mir immer wieder bemerkbar macht, ist, dass ich nicht die eine Art und Weise habe, um jede Themenidee, um jeden ach so pseudoklugen Gedanken, jedes Meme und jeden Link irgendwie zusammenzufassen, auf eine Plattform zu pressen. Das kriege ich einfach nicht hin. Dafür bin ich auch an zu vielen Ecken und Enden unterwegs und habe an sich einfach einen viel zu diffusen Gedankengang. Aber am Ende der Woche gehe ich quasi alles durch. Meine handgeschriebenen Notizen in so einem kleinen Buch, was ich habe, jede Instagram, Twitter und sonstige abgespeicherte Liste, das alles nehme ich zusammen, gehe das durch und dokumentiere das dann. Also das heißt, ich mache mir gar nicht irgendwie die Mühe, alles in eine bestimmte Notiz-App sofort zu speichern, wenn ich eine Idee habe oder wenn ich was Gutes gelesen habe, sondern ich speichere das genau dort, wo es gerade ist und am Ende der Woche räume ich sozusagen auf. Und das hilft mir extrem, das ist mir mal wieder aufgefallen und genau deswegen wollte ich das mit euch teilen.
Arbeiten am Ende der Woche am Sonntag ist eine super Sache.
Ende der Woche kann auch Freitag sein, geh mir jetzt nicht auf die Nerven.
Aber je nachdem, welchen Kalender ihr benutzt, kann auch Freitag Ende der Woche sein.
Ah, Gott, Luca.
Ah, schön. Ah, schön. Ich möchte auch zum Abschluss noch etwas sagen, und zwar möchte ich eine Person grüßen, wenn ich darf. Darf ich eine Person grüßen?
Okay, ja, kommt drauf an,
doch, wer ich möchte Konrad grüßen. Ich habe dir neulich eine Sprachnachricht von ihm geschickt. Konrad ist Trucker. Konrad hat nichts mit unserer Branche zu tun. Exakt gar nichts. Konrad fährt LKW, Konrad ist ein super sympathischer Dude und Konrad hört einfach jede Folge von vorne bis hinten und schickt auch Feedback und freut sich darüber und findet es super interessant und spannend und ich liebe Konrad dafür und deshalb an dieser Stelle, Konrad, pass auf, fahr vorsichtig, ne, und weiter treu hören. Danke dir.
Liebe Grüße. Danke, Konrad. So.
Ann-Kathrin, danke für diese Folge. Bitte? Wir hören uns gleich nochmal. Ihr denkt daran, wenn ihr 3 Monate kostenlos den Journalist haben wollt, ohne Vertragslaufzeit, ohne Abo, es endet automatisch, dann schreibt an abo@journalist.de, Betreff Druckausgleich, Name, Lieferanschrift mit rein. Wenn ihr ein paar nette Worte habt, freuen wir uns darüber auch. Die bekommen wir dann nämlich weitergeleitet. Keine Angst, eure Adressen bekommen wir nicht weitergeleitet. Das ist alles safe, DSGVO. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüssi, Ann-Kathrin. Tschüssi.
Tschüssi, Luca. Ciao. Hey Luca, ich habe mir echt die letzten Tage Gedanken gemacht, was ich eigentlich noch zu dem Thema zu sagen habe. Und um ehrlich zu sein, gar nicht mal mehr so viel, weil die ganze Folge hat mir total gut getan. Nicht nur, weil ich mal wieder gemerkt habe, und darüber bin ich immer super happy bei dem Podcast, dass wir nicht allein sind mit unseren Gedanken, sondern vor allem auch, weil wir ein paar Knoten für mich selbst aufgelöst haben. Also wir haben über das Finanzielle geredet, wir haben über das Emotionale geredet, wir haben aber vor allem einfach mal laut ausgesprochen, dass das Volo nicht für alle Menschen der richtige Weg ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass es einfach darum geht, eine eigene Analyse der Situation zu machen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil es mich in meiner Meinung so ein bisschen gefestigt hat. Es ist natürlich auch schön, wenn wir angeregt werden, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht nochmal unsere Position verändern. Aber tatsächlich bestätigt es mich in dem Punkt, dass wir diese Entscheidung nur für uns selbst und für unsere eigenen Ziele im Job treffen können. Und ich glaube, das habe ich getan. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie ist es bei dir? Hat die Folge für dich das gebracht, was du dir gedacht hast?
Naja, mir hat ja die Folge vor allem das gebracht, dass ich mich zum ersten Mal wirklich mit dem Thema Volo auseinandergesetzt habe. Etwas, was ich ja vorher einfach nie so wirklich getan habe, weil ich mir gedacht habe, ja gut, kommt für mich ja sowieso nicht in Frage. Nach der Folge denke ich da schon ein bisschen anders und könnte mir schon vorstellen, dass ein Volo für mich in Frage kommt. Aber ich weiß ganz eindeutig und zu 100% nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht im Jahr darauf oder im Jahr darauf. Ich kann dann immer noch ein Volo machen. Ich kann mich dafür immer noch bewerben. Wir haben ja zwar auch drüber gesprochen, ist es eigentlich so geil, dass Leute, die schon eigentlich irgendwie fertig ausgebildet sind, ein Volo machen. Aber ich glaube, solange es da irgendwelche Schlüssel gibt und man da trotzdem noch Chancen hat, wenn man gerade wirklich am Berufseinstieg steht, finde ich das gar nicht so schlimm und auch eigentlich eher total geil. Ich finde es aber auch nochmal gut, was Annika auch gesagt hat und was auch anderweitig in dem Podcast auftauchte. Es gibt auch Fortbildungen. Es muss nicht immer das Volo sein. Man kann auch einfach sich weiterbilden lassen, vielleicht über die Firma, in der man angestellt ist, über diese, wie heißt das, Weiterbildungsurlaubstage. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das gibt's ja in den meisten Bundesländern. Oder einfach so über irgendwelche Schulen. Man kann das ja machen und braucht dafür nicht immer das große Volo. Die Möglichkeiten sind da und ich find's irgendwie ganz geil zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, auch wenn ich vielleicht schon 33 bin.